Hiob 3. Und danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Und Hiob hob an und sprach. Da dürften wir beachten, dass Hiob ja nicht zu toben versucht und ringsum alles verwünscht, sondern er verflucht seinen Tag. Unter diesem Ausdruck versteht Gott, der Geist, ein ganzes Menschenleben. Seinen Tag, Gott nannte das Lichttag, erstens. Und zweitens, das Leben war das Licht der Menschen. Also Tag auf der höchsten Ebene bedeutet Leben. Hiob stellte sein ganzes Leben jetzt bewusst unter den Fluch, bitte, unter was für einen Fluch? Den Gott schon längst genehmigt hat und verfügt hat über jeden sündigen Mensch. Wir dürfen sagen, von der Wiege bis zum Grabe, und der Hiob, um den es hier geht, der muss sagen, von der Krippe bis ans Kreuz. Wenn wir an Galater 3, 13 denken, Galater 3, 13, Vers 12 schon. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Was bedeutet das? Für uns eine klare Bestätigung von dem, was wir immer wieder bezeugen müssen. Das Gesetz ist nicht aus Glauben. Dann ist die Frage auch schon wieder beantwortet, kann Gott also Wohlgefallen haben am Gesetz? Unmöglich. Was nicht aus Glauben ist, kann Gott unmöglich Wohlgefallen haben. Das nur noch unterwegs, bitte. Er hat es nur für gut gefunden, diese nicht dem Glauben, dem Vertrauen entsprechenden Anträge heiliger Engel für kurze Zeit zu genehmigen, zur Durchführung zuzulassen, zu genehmigen. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Jetzt, Christus hat uns losgekauft vom Fluche des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Hat also Christus sich bewusst mit seinem eigenen Worte, das seinem Herzen entsprach, sich unter den Fluch gestellt, und zwar eben nicht erst auf Golgatha, sondern von der Krippe bis ans Kreuz. Und wenn wir das nur ein wenig auf uns wirken lassen, dann kommen wir wieder neu nicht aus anbetendem Staunen heraus. Nicht genug. Nicht nur hat er uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, sondern im vierten Kapitel lesen wir vielleicht von Vers 3 an. Also auch wir, als wir Unmündige waren, waren wir geknechtet unter die Elemente des Kosmos. Wissen wir, was das heißt? Unter die Elemente des Kosmos, das sind nicht die Atomelemente, Die Satzungen des Gesetzes sind Elemente des Kosmos. Die Stifthütte wird wie bezeichnet? Meine vielgeliebte Stiftshütte sogar. Es war ein kosmisches, ein weltliches Heiligtum. Auch der Salomonische Tempel, ein weltliches Heiligtum. Und auch der Tempel in Hesekiel ist noch ein Tempel in dieser gegenwärtigen Schöpfung, haben wir ja gelernt. Gell? Und sogar der Tempel im himmlischen Jerusalem ist ein kosmischer Tempel, gehört noch zu dieser Schöpfung. Warum diese Steigerung? Na, damit wir wieder neu entdecken können, ja, wie sind wir gesegnet in Christo Jesu? Denn Christus ging nicht ein in ein weltliches, ein kosmisches Heiligtum, sondern in ein Heiligtum, das nicht mit Händen gemacht ist, das nicht von dieser Schöpfung ist. Das Heiligtum, in das Christus eingegangen ist, ist außerhalb dieser Schöpfung. Ist das Originalheiligtum, das in Gott und vor Gott existiert, ohne Anfang und ohne Ende. Und da hinein sind auch wir versetzt. Reicht das? Sind wir fähig, solche Zusagen, solche Aussprüche Gottes jetzt von Herzen erstens wahrnehmen zu können und fassen zu können? Liebe Geschwister, jawohl, dazu hat uns der Geist befähigt, der uns geschenkt ist. Aber, kein Aber, um die Sache in Frage zu stellen, sondern in wachstümlichem Zustand. Und da gilt es sich, übe dich in der Gottseligkeit, schreibt Paulus dem Timotheus, sich zu üben darin, dass die Gedanken des Herzens in diesen Aussprüchen Gottes verwurzelt werden. Die Wurzeln gehen immer zuerst nach unten, in die Tiefen hinab. Und bevor die Wurzeln nicht in die Tiefen hinabgegangen sind, gibt es oben keine Frucht nicht. Und wir möchten kaum, haben wir was entdeckt und ergriffen, möchten wir schon die Frucht sehen. Und Wurzeln nach unten fällt uns gar nicht ein. Und dann sorgt die Treue des Herrn dafür, ja, dass nach unten gewurzelt wird.
Nur nennen es wir nicht immer Treue. Wir nennen es dann nicht immer Treue,
ja,
wenn er dafür sorgt.
Ja, aha, ja. Und umso größer ist seine Treue, genau. Also was lesen wir da noch? Elemente des Kosmos geknechtet, denn das Gesetz gebiert zur Knechtschaft. Bitte. Nur der Glaube gebiert in die Freiheit. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe, geboren unter Gesetz, auf dass er die, welche unter Gesetz sind, loskaufte. Warum betone ich das so? Den gleichen teuren Preis, den Gott bereit war, in der Dahingabe seines Sohnes. Die Dahingabe des Sohnes ist der teure Preis. Und Gott hat bezahlt, nicht gefordert, bitte. Gefordert haben die heiligen Engel auf der rechten Seite und die Dämonen der Satan auf der linken Seite. Den linken hat er abgefertigt mit dem Preis, dass er uns losgekauft hat durch die Dahingabe seines Sohnes aus der Herrschaft des Todes und der Verdammnis und des Satans, der Finsternis. Aber den gleichen teuren Preis hat er auch bezahlt an wen? An die heiligen Engel mit ihren Forderungen, alles bezahlt. Bitte, hat er uns losgekauft vom Gesetz? Nicht nur von der Sünde und des Todes. Wie ist denn das Gesetz bewertet von Gott, wenn er einen teuersten Preis, den er überhaupt zahlen kann, bereit ist zu zahlen, um uns vom Gesetz loszukaufen? Was ist denn das Gesetz in seinen Augen für einen Wert? Schrecklich! gleichem Preis. Verstehen wir jetzt? Die Tausende in Jerusalem, gläubig an den Jesus, den Herrn Jesus, und alle sind einfach für das Gesetz, dann machen sie den bezahlten Preis, den der Herr, den ihr Gott bezahlt hat, ausgehändigt hat, zunichte. Und dann muss der Bote der Gnade Gottes, Paulus, der zum letzten Mal nach Jerusalem kommt, nicht? Der wird dann zerrissen im Tempelplatz, würde er zerrissen worden sein, wenn nicht die römischen Kriegsknechte ihn in Schutzhaft genommen hätten. So. Und noch einmal, und wer von den Zwölfen nimmt sich die Mühe, auch nur die geringste Mühe, ein Wort des Einspruchs oder der Hilfe an Paulus zu melden? Nicht einer. Was Jesus klagt in einem Psalm, ich harrte auf Tröster und da war keiner. Also, die Botschaft der Gnade Gottes, ohne Gesetz, bitte, ohne Werke, ohne jede Forderung, wird in Jerusalem, vollständig noch einmal gekreuzigt, wollen wir mal sagen. Liebe Geschwister, ich weiß nicht nur, was ich sage, sondern ich weiß, wo ich stehe. Ganz vorn an der Front. Und Paulus schreibt, unser Kampf ist nach links und nach rechts. Stimmt's? Und beide Seiten wollen uns, und wenn wir in Jerusalem wären, umbringen, vernichten. Ja. So. Und dass wir dastehen können und nicht umfallen und nicht aufgelöst und vernichtet werden, weil wir mit nichts Geringerem gesichert sind als mit der vollen ganzen Waffenrüstung Gottes. Reicht das? Satan selbst hat auch, er, der von Gott mit Gott geehrt wird, haben wir gelernt, gell? Dem hat er auch eine volle ganze Waffenrüstung zur Verfügung gestellt. So steht geschrieben. Also geht's hart auf hart. Und jetzt merken wir, wenn die Worte Hiobs gelegentlich gar nicht so fromm klingen, nicht? Meine klingen jetzt auch gar nicht so fromm. Dass das Urteil Gottes zum Schreck der Freunde dann wie lautet. Ihr habt nicht geziemend von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Von mir geredet. Ne? Von allem anderen haben sie großartige Formensprüche gehabt, die Freunde Hiobs. Ne? Aber das Herz Gottes kannten sie nicht. Und warum Hiob diesen Weg gehen musste, verstanden sie nicht. Zurück, Hiob 3. Wer noch notieren will, an einer zweiten Stelle klagt Jeremia noch einmal in Kapitel 15, Vers 10. Das Gleiche, kurz. Wir schlagen Prediger 7, Vers 1 auf, damit wir das noch gesehen haben. Und folgende, Prediger 7, Vers 1, besser ein guter Name als gutes Salböl, obwohl ja Salböl Heiligen Geist darstellt. Und der Tag des Todes ist besser als der Tag, da einer geboren wird. Nur die Rede von einem. Wie heißt der eine? Jesus Christus. Vom Schrecken des Tages seines Todes haben wir eine Ahnung, nicht? Und jetzt heißt die göttliche Orientierung, für ihn war der Tag seiner Geburt noch schrecklicher. Er, der von keiner Sünde wusste, lässt sich einweben in die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, welches nur sündigen kann. Das Fleisch der Sünde. Nur in der Kraft des Geistes, seiner Person, konnte er die Triebe des Fleisches im Tode halten. Besser in das Haus der Trauer zu gehen, als in das Haus des Gelages, in dem jenes das Ende aller Menschen ist und der Lebende nimmt es zu Herzen. Besser Bekümmernis als Lachen. Jetzt kommt ein tiefenpsychologisches Wort. Denn aber göttlicher Herkunft, Tiefenpsychologie. Denn bei traurigem Angesicht ist es dem Herzen wohl. Da ist nichts dagegen zu machen. So steht geschrieben und so ist es. Aber warum ist es so? Trotzdem, wir das kaum verstehen können.
Warum hast du denn nicht ein trauriges Gesicht?
Ich?
Ja.
Weil es meinem Herzen nicht nur wohl ist, sondern das gefüllt mit Freude und Glückseligkeit. So. Warum? Die Antwort zu diesem Ausspruch finden wir in Hiob 29. Ein Wort. Hiob 29. Da haben wir kurz und bündig in der Fülle der einmaligen Gnadengaben und Geistesgaben genau in der Gesinnung des Christus handeln zu können, finden wir den 13. Vers. Der Segen des Umkommenden kam über mich. Ja, wie ist das möglich? Ein Unglück, Hiobszeiten, sagen wir Pferdeunglück, Fuhrwerk, liegt einer im Sterben da. Hiob kommt gerade dazu, neigt sich sofort über den Sterbenden und flüstert ihm Trostworte zu und tut ihm noch zuliebe, was überhaupt möglich ist. Sodass der Sterbende mit letzter Kraft noch seine Hand auf ihn legen kann und ihn segnen. So war es bei Hiob. Hat Hiob erlebt, der Mensch. Und Jesus Christus, ob einer im Schützengraben umkommt oder durch einen Verkehrsunfall oder durch eine Naturkatastrophe, sind alles Umkommende, schreckliche Situationen. Und unser Gott kann sich als Schöpfer keinem Geschöpf gegenüber entziehen in solch schrecklicher Stunde, aber ganz im Verborgenen, kein Engel und kein Mensch kann das feststellen, wird jeder Umkommende von Christus getröstet durch den Heiligen Geist. Wer hat da was dagegen?
Halleluja.
Jetzt haben wir gemeint, nur uns habe der himmlische Vater so lieb.
Ja, wir Unglück in den letzten Tagen denkt.
Wie? Ah, die Unglücksfälle jetzt in diesen Tagen, ja. Ungeheuer. Ungeheuer. Der Wetterlage willen, ja. So haben wir noch eine Stellung bei Paulus zu beachten, und zwar 2. Korinther 1, Vers 9. Wir lesen von Vers 8 an, denn wir wollen nicht, 2. Korinther 1, Vers 8, wir wollen nicht, dass ihr unkundig seid, Brüder, was unsere Drangsal betrifft, die uns in Asien widerfahren ist, also ausgerechnet dort, wo die sieben Gemeinden sind, die sich von Paulus abgewandt haben, dass wir übermäßig beschwert wurden über Vermögen. Macht das Gott regelmäßig, dass er über Vermögen beschwert? Nein. Die Schafe der Herde verschont er davon, aber die Hirten, denen traut er das zu, wie hier einem Hirt, bitte. Über Vermögen, sodass wir am Leben verzweifelten. Braucht das bei einem Mann wie Paulus allerhand, bis der am Leben verzweifelt, nachdem er in Christo ist? Aha. Es ist auch gleich weit. Und jetzt kommt die Lösung. Wir selbst aber hatten Teil des Todes in uns selbst. Das heißt, wir haben das Todesurteil, das die Gerechtigkeit Gottes über unser ganzes Leben von der Wiege bis zum Grabe ausgesprochen hat, haben wir von ganzem Herzen als gerecht erkannt und unterschrieben. Wir haben das von Gott verfügte Todesurteil samt dem ganzen Fluch, der darauf lastet, unterschrieben. Das heißt, so dass wir am Leben verzweifelt sind, haben wir eben gelesen, ne? Sagt er, oh, gut, also wenn es jetzt aus ist mit unserem Leben, passiert da nichts anderes, als was wir schon unterschrieben haben. Dass jetzt der Fluch vollzogen wird, den wir anerkannt haben. Wenn wir unser Leben, unser ganzes Leben unter den Fluch gestellt haben. Gesagt haben, ja Herr, verflucht sei der Tag, mein ganzes irdisches Leben einverstanden. So. Auf dass unser Vertrauen nicht auf uns selbst wäre, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Aha. Stimmt's? Also mit dem Leben schon abgeschlossen. So. Unter dem Fluch Gottes. Bestätigt. Aus. Bitte, liebe Geschwister, einfache Konsequenz für uns, sodass wir in dieser Welt fast so davonkommen wie die Schlange, die aus der Haut fährt. Oh, aber so ein Vergleich. Was meinst du, Rosemarie? Ja. Ich bin auch schon nicht mehr nachgekocht. Ja. Bis Gott die Antwort gibt. Das heißt, einfach für uns praktisch. In dieser Welt, in die Gott uns hineingestellt hat und in der er uns noch vegetieren lässt, in dieser Welt, haben wir alle Ansprüche auf Null abgeschrieben. Sind wir alle soweit?
Heute noch nicht, aber vielleicht morgen.
Ich hoffe schon heute Abend. Alle Ansprüche auf Null abgeschrieben. Dann ist man erstaunt, dass man überhaupt noch da sein kann, noch atmen kann, sogar noch Brot bekommt und noch Butter drauf und Salz. Ne? Erstaunt man. Das ist, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Ja. Der schrecklichste Tag in unserem Leben, im Leben Jesu Christi. Und der Tag des Todes kann so schrecklich sein, wie er will. Der erste Tag war der Anfang und der Tag des Todes ist das Ende.
Der Tod ist der Höhepunkt des Lebens.
Ein Schriftchen von Dr. Hartmut Meyer. Ja.
Ja. Das ist aber nicht bestanden.
Der Höhepunkt des Lebens für uns, der Tod. Ja. Der Punkt, ist Apfels, ja, des Leiders und des Fluches und alles, nicht? Und im gleichen Moment ist das Neue da. So, jetzt können wir noch etwas. Jeremia, den haben wir gehört. Zweiter Zeuge, genau wie hier. Jeremia hat den Auftrag, den Fürsten und dem König von Jerusalem und allen Bewohnern von Jerusalem zu sagen, so spricht der Herr. Nachdem Jerusalem von den Heeren Nebukadnezars belagert ist, ich lege euch vor den Weg zum Leben, des Lebens und den Weg zum Tode. Wenn ihr eure Hälse, die Hartnäckigen, unter das Joch des Königs von Babel beugt, indem ihr hinausgeht und euch freiwillig ihm übergebt, dann werdet ihr leben. Wenn nicht, dann werdet ihr sterben oder gefangen weggeführt werden nach Babel, dann wird Jerusalem zerstört und der Tempel zerstört. Merken wir, sind das nicht eigenartige Verfügungen unseres Gottes? Alles genau anders entgegengesetzt von dem, was wir für normal halten, mit unserer Vernunft, mit unserem gesunden Menschenverstand und drittens mit unserer Weisheit. Und dann alles ganz fromm. Wir lesen weiter in Hiob. Ja, ja. Und was ist da die Frage noch?
Eben das, was du jetzt gesagt hast, ob man das auch bestätigen kann.
Mit jawohl, sehr gut, ja. Sehr gut, ja. Ja. Wir sind noch in der Welt als Fremdlinge und sollen sinnen über was? Ne? Was droben ist, wo Christus ist. Nicht auf das, was. Also, warum? Weil wir in dieser Welt keinen Anspruch mehr haben auf irgendetwas. Und übrigens, liebe Geschwister, bedeutet das, was Gott auf Golgatha in Christo vollbracht hat, genau dasselbe. Da ist jeder Anspruch eines Geschöpfes an Gott nicht mehr möglich. Aufgrund von dem, was auf Golgatha geschehen ist. Ich bin ein Hebräer von Hebräern, mein Herr und Gott. Stimmt's? Am achten Tag beschnitten. Stimmt's? Ja. Ein Pharisäer der Pharisäer. Stimmt's? Ein Israelite aus dem Stamm Benjamin. Und so weiter. Nach dem Gesetz tadellos erfunden. So, sind das Ansprüche? Berechtigte Ansprüche? Nach dem Gesetz. Was sagt Paulus im Philipperbrief? Und alle diese Vorzüge nach dem Gesetz als Israelite, die Paulus bestätigt, als Vorzüge gegenüber den Nationen, habe ich, um Christum zu gewinnen, über Golgatha, nicht nur als Verlust gebucht, sondern als Dreck. Auskehrig. Jetzt begreifen wir, je eifriger für das Gesetz ein Jude noch war, umso mehr konnte er nicht anders als dafür sorgen, dass der vom Erdboden verschwindet. Vers 13, Kapitel 3, fährt Jesus sagt, Hiob weiter, denn jetzt würde ich liegen und rasten. Ich würde schlafen. Also wenn ihre Mutterleib gestorben wäre. So. Dann hätte ich Ruhe. mit Königen, jetzt darf ich gleich voraus sagen, bevor wir die nächsten Verse lesen, was wir hier lesen, ist nun göttlicher Bericht durch den Mund Hiobs, wie es Menschen geht, wenn sie sterben, in Bezug auf die Seele und den Sheol. Dann hätte ich Ruhe mit Königen und Räten der Erde, welche sich verödete Plätze erbauten oder mit Fürsten, die Gold hatten, die ihre Häuser mit Silber füllten oder gleich einer verborgenen Fehlgeburt, wäre ich nicht da, gleich Kindern, die das Licht nicht erblickt haben. Und jetzt, dort lassen die Bösen ab vom Toben und dort ruhen die an Kraft Erschöpften, rasten die Gefangenen allesamt. Hören nicht mehr die Stimme des Treibers. Also was ist mit den Menschen, die sterben? Werden die gleich gequält? Kommen die gar ins Feuergericht? Kam etwa, wie wir gelehrt werden oder selber lesen, der reiche Mann, kam der sofort ins Feuergericht? Ja, nein, der reiche Mann. Nein, da. Der hat zuerst einmal ruhen können. So. Bis er die Augen auftat durch Auferstehung zum Gericht. Das ist die Ordnung Gottes. Also nicht nur quält unser gestattet, unser Gott, nicht nur nicht, dass seine Geschöpfe endlos gequält werden, sondern mit einer Qual von ihm genehmigten Gerichten wartet er mal, bis die Stunde gekommen ist. Der Kleine und der Große, dort sind sie gleich, und der Knecht ist frei von seinem Herrn. Ist das Evangelium? Ein so wunderbares Evangelium, das den Frommen meistens nicht passt. Hat Israel das Zeugnis, dass sie, die Söhne Israels, ein Herz von Stein haben? Ja. Und dann hat Gott eine erste bescheidene Verheißung für sie. Ich werde das steinerne Herz aus ihnen herausnehmen und dafür ein, darf ich sagen, nur ein fleischernes Herz vorerst, noch kein geistiges. Aber ein fleischernes Herz ist schon viel besser als ein steinernes Herz. Und was ich jetzt sagen wollte, und wie ist es mit unserem Herzen von Natur aus?
Da müsste man Gott fragen, der Glaubensherz.
Sehr schön. Also, warum, wieder ein Warum, darf ein Gottesmann Gott fragen, warum? Jawohl. Durfte Jesus fragen, warum? Ja. Dann dürfen wir es auch. Und wozu dürfen wir auch fragen? Warum gibt er dem mühseligen Licht und Leben denen, die bitterer Seele sind? Ihr Lieben, solche Worte des Hiob sind ganz aus dem Herzen Gottes gesprochen. Ganz aus dem Herzen Gottes gesprochen. Denn er hat an aller Mühseligkeit und an allem, was die geliebten Seelen an Bitterkeit erleben müssen, kein Wohlgefallen. Die auf den Tod harren und er ist nicht da, und die nach ihm graben, mehr als nach verborgenen Schätzen, die sich freuen bis zum Jubel Wonne haben, wenn sie das Grab finden. Dem Manne, dessen Weg verborgen ist und den Gott eingeschlossen hat ringsum. Konnte Hiob sich irgendwie wehren? Nein. Gott hat ihn ringsum eingeschlossen. Wir lesen weiter. Jetzt meldet sich Kapitel 4, 1, der erste Sprecher der Freunde. Wenn man ein Wort an dich versucht, wird es dich verdrießen. Doch die Worte zurückzuhalten, wer vermöchte es? Siehe, du hast viele unterwiesen, und erschlaffte Hände stärktest du, denn die strauchenden Knie richteten deine Worte auf. Nein, den strauchelnden richteten deine Worte auf, und sinkende Knie hast du befestigt. Zuerst muss er was bekennen. Ja. Wie es bei Hiob wirklich war. Ne? Aber warum sagt er das? Um weiterzufahren? Doch nun kommt es an dich und es verdrießt dich. Es erreicht dich und du bist bestürzt. Ist nicht deine Gottesfurcht deine Zuversicht? Die Vollkommenheit deiner Wege deine Hoffnung? Und jetzt kommt die Moral. Gedenke doch, wer ist als Unschuldiger umgekommen und wo sind Rechtschaffene vertilgt worden? Hiob, bei dir kann's nicht stimmen. Obwohl du wankende Knie befestigt hast. Und. So wie ich es gesehen habe, die Unheilpflügen ernten es, Hiob. Also was du jetzt erleidest, ist, hast du dir selber gepflügt und gesät.
Hätten wir damals gelebt, hätten wir auch so gesprochen?
Ja, wenn wir Freunde Hiobs gewesen wären, auch.
Die Zeiten ändern sich.
Er spricht dann, um den Hiob noch kleiner zu machen, in Vers 17 und 18. Sollte ein Mensch gerechter sein als Gott oder ein Mann reiner als der ihn gemacht hat? Siehe, auf seine Knechte vertraut er nicht und seinen Engeln legt er Irrtum, Torheit zu erlassen. Also, was ist der Mensch? Was bist du, Hiob? Dass es sich um diese Knechte hier um Engel handelt, und zwar nicht um Engel von Seiten der Linken, schlagen wir gerade noch schnell auf, Hiob 15, Vers 15. Siehe, auf seine Heiligen vertraut er nicht, und die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Deshalb lesen wir im Hebräerbrief, die Dinge in den Himmeln aber bedurften besserer Schlachtopfer als die Dinge auf der Erde, die wieder göttlich sind. Also nur das Blut des Christus kommt da in Frage. Dann fährt er weiter in Kapitel 5, der Eliphas. Antwortet dir gar Gott überhaupt nicht. Wird dieser Gottesknecht gequält? Ohne in die große Drangsal gekommen zu sein? Es gibt Ausleger, die meinen, die Entrückung könne unbedingt erst in der Mitte der Woche stattgefunden haben oder während der großen Drangsal. Denn so billig kommen wir nicht weg. Ne? Ohne Verfolgung, ohne Drangsal. Nicht? Es gibt Drangsale, die sind schlimmer als Sibirien und weiß was alles. Ne? Also hier. Ja. Dann wunderbar. Dann unter Bedingung an Hiob, die er nennt, muss er jetzt direkt prophezeien. Nehmen wir Vers 22. Der Verwüstung, wenn sie kommt, Die wirst du nicht fürchten, der Verwüstung und des Hungers wirst du lachen, und vor dem Getier der Erde wirst du dich nicht fürchten. Denn dein Bund wird mit den Steinen des Feldes sein, und das Getier des Feldes wird Frieden mit dir haben. Stimmt das alles prompt auf den Herrn Jesus?
Ja.
Getier des Feldes. Ne? Und du wirst erfahren, dass dein Zelt in Frieden ist, und überschaust du deine Wohnung, so wirst du nichts vermissen. Und du wirst erfahren, dass deine Nachkommenschaft zahlreich sein wird und deine Sprösslinge gleich dem Kraut der Erde. Du wirst in Rüstigkeit in das Grab kommen, wie der Garbenhaufen eingebracht wird zu seiner Zeit.
Bitte Kassette wenden.
Der Garbenhaufen eingebracht wird zu seiner Zeit. Oh. Wie der Garbenhaufen eingebracht wird zu seiner Zeit. Was musst du deinem Hiob jetzt prophezeien? Natürlich bei ihm unter den und den Bedingungen, die er vorher genannt hat. Wenn du. So. Siehe dieses, wir haben es erforscht, so ist es, höre es und du merke es dir. So. Sauber und klar. Ja. Ein Wort. Du wirst in Rüstigkeit in das Grab kommen. Und jetzt, welch wunderbarer Vergleich. Wie der Garbenhaufen eingebracht wird zu seiner Zeit. Was bedeuten denn die Garben? Brot des Lebens. Also mit einer Fülle von Gottes Brot wird er eingebracht werden in die Scheunen Gottes zu seiner Zeit.
Dann kommt noch die Mühle für das Brot zu backen.
Und dann?
Dann kann vergessen werden, dann ist gut.
Ja, ach so, ja, Entschuldigung. Ich habe das gebacken werden überhört. Ja. Ein anderes Wort im Buch Hiob, das hierher für das wunderbare Wort die Ergänzung ist. Ich werde euch niederdrücken. Und jetzt? Wie der Wagen drückt, der voll Garben ist. Paulus, jetzt freue ich mich. Unter dem Druck der Leiden, wissend, dass ich ein vollbeladener Wagen voll Garben bin, der eingebracht wird zu seiner Zeit. Werde euch niederdrücken, denken wir daran, wie der Wagen drückt, der voll Garben ist. Hiob antwortet, Kapitel 6, O, dass mein Gram doch gewogen würde und man mein Missgeschick auf die Waagschale legte allzumal, dann würde es schwerer sein als der Sand der Meere. Darum sind bitte nicht unbesonnen, sondern B, wieder richtig, verwegen meine Worte. Ja, nicht unbesonnen, sonst hätte Gott seine Worte nicht gelobt. Verwegen meine Worte. Denn, Achtung, die Pfeile des Allmächtigen, denn die Pfeile des Allmächtigen sind in mir, ihr Gift dringt mein Geist. Die Schrecken Gottes stellen sie in Schlachtordnung wieder mich auf. Wozu ist uns der Schild des Glaubens gegeben? Um die giftigen Pfeile Satans auslöschen zu können. Wer hat aber sämtliche giftigen Pfeile in sich eindringen lassen? So dass das ganze Sündengift der ganzen Schöpfung, wo hineindrang? In seinen Geist. Das wird immer unheimlicher, unerträglicher. Sodass wir am Leben verzweifeln könnten. Verzweifelte. Aber weiter. Vers 10. So würde doch mein Trost sein. Und ich würde frohlocken in schonungsloser Pein. Ist der Hiob so weit wie Paulus? Paulus sagt, ich freue mich in den Leiden. Und er schreibt, ich würde frohlocken in schonungsloser Pein. Nämlich, dass ich die Worte des Heiligen nicht verleugnet habe. Ich bin vollkommen, ich bin gerecht, gottesfürchtig und das Böse meidend. So. Das ist das Zeugnis Gottes über seinen Knecht Hiob gegenüber dem Satan zweimal und im Worte Gottes einmal. Drei Zeugen. Und die Gläubigen nehmen ihm das nicht ab. Vers 14. Dem Verzagten gebührt Milde von seinem Freunde, sonst wird er die Furcht des Allmächtigen verlassen. Ist so ein Wort nach dem Herzen Gottes. Darf ich ein Wort aussprechen, in Erinnerung rufen? Genau die gleiche, handelt sich genau um die gleiche Sache, an welchem Gott kein Wohlgefallen hat, weil es wieder Anordnungen von Engeln entspricht. Welche dem unbarmherzigen Gericht des weißen Thrones Verfallenen kommen auch in den Feuersee. Ja, von was haben wir gelesen? Von was hat Hiob gesprochen? Die Verzagten. Stimmt's? Können wir das nicht? Die Verzagten kommen in das unbarmherzige Gericht des Feuersees. Mit anderen Bemerkungen. Na, da staunen wir, da sind wir. Das gilt, denn die Gerichte im Buch der Offenbarung Jesu Christi, die Jesus nicht selber seinem Jünger übermittelt hat, sondern eine Zwischenfigur eingeschalten hat, einen Engel, um es dem Johannes weiterzuleiten, sind alles unbarmherzige Gerichte, die Gott nur auf Beantragung von Engeln hin genehmigt hat zur Durchführung. Und soweit er sie genehmigt hat zur Durchführung, hat er sich dann erlaubt zu sagen, genehmigt, aber meine Herren, ich erlaube mir die Zeitspanne, während der diese Gerichte laufen würden, 2000 Jahre, erlaube ich mir, auf 7 Jahre abzukürzen. Wenn das normalerweise die Zeitspanne laufen würde, dann würde kein Fleisch übrig bleiben und da kann ich nicht zusehen. Ich kürze so gründlich ab, dass zur großen Drangsal, nur 7 Jahre, das ist die festgesetzte bestimmte Zeit des Endes, die wird ja nicht noch abgekürzt oder verlängert oder etwas. Die 7 Jahre sind festgelegt nach Zahl von Jahren, nach Zahl von Monaten und nach Zahl von Tagen. Das ist die festgelegte bestimmte Zeit, das ist die schon abgekürzte Zeit. Und noch einmal, und was bringt die Weisheit der Liebe Gottes fertig, anstatt dass nichts übrig bleibt? Nach diesen unbarmherzigen Gerichten, ja, hat Gott vollgeladene Wagen voll Garben, wie viel? Unzählbar viele, eine unzählbare Schar, die aus der großen Drangsal kommen. Halleluja. Gedenkt Gott es wirklich immer gut zu machen, wenn er seinen Geschöpfen böse Anträge seiner Herzen genehmigt zu durchführen? Gedenkt er es wirklich immer gut zu machen? Da ist Gott wieder bescheiden. Er gedenkt es nicht nur gut zu machen, sondern wunderbar, vollkommen. Vollkommen. Spricht, hat Hiob das Urteil von Gott, deshalb haben wir gleich am Ende gelesen, ne? Beim Anfang gestern oder vorgestern, haben die Worte des Hiob das Urteil von Gott, Hiob hat geziemend von mir geredet. Ne? Hat er das? Im Gegensatz zu seinen Freunden. Also, sind diese Worte des Hiob, dem Verzagten gebührt Milde von seinem Freunde. Ist das nach dem Herzen Gottes? Gott geziemend? Ja. Unterschied zwischen Gnade und Gesetz. Zwischen einem Gericht, das Gott Engeln übergeben hat. Alle Gerichte im Buch der Offenbarung werden von Engeln durchgeführt. Wir haben im Gebet gehört, auch vom Sturmwind und vom Feuer und dem Zorn Gottes. Was lesen wir? Erdbeben, global. Ist Gott selbst im Erdbeben? Antwort? Nein. Ist er im gewaltigen Sturm? Nein. Ist er im Feuer? Er selbst. Antwort?
Nein.
Nein. Und im ganzen Buch der Offenbarung stürmt und feuert und blitzt und kracht und donnert, der ist drauf los. Nicht?
Anderswo heißt dann, ich werde meine Engel zu.
Aha, ich mache meine Engel zu Feuerflammen, nicht? Zu Winden, zu Stürmen. Sehr gut, seht ihr. Hiob. Kapitel 7, Vers 1 und 2. Hat der Mensch nicht einen harten Dienst auf Erden? Und sind seine Tage nicht wie die Tage eines Tagelöhners? Wie ein Knecht, der sich nach dem Schatten sehnt, und wie ein Tagelöhner, der seines Lohnes harrt. Das sind wunderbare Worte. Wer spricht diese Worte auf? Der von seinen Knechten angespielte, lesen wir dann auch noch, von seinem Weib, ja, verhöhnte, nicht? Hältst du noch immer fest an deiner Gerechtigkeit? Sage dich los von Gott und stirb. Von seinen Freunden so total verkannt, total irre geworden an ihm, ja, dass sie ihn nur noch mit den frommsten Sprüchen verdammen können. Und Hiob war ein Mensch mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Ein Beispiel dafür, was Gott aus einem Häuflein Erde, Menschen wie wir, machen kann, wenn er nicht Engel ansetzt zur Zucht und zur Erziehung, sondern wenn er jedes Geschöpfliche und jedes Geschöpf beiseite setzt und allein spricht und allein handelt und allein arbeitet. Alles durch Gnade, alles geschenkt von Gott, direkt, ohne jede Bedingung. Es kommt Bildad, Kapitel 8. Wie lange willst du solches reden und sollen die Worte deines Mundes ungestümer Wind sein? Wird Gott das Recht beugen oder wird der Allmächtige beugen die Gerechtigkeit? Wenn deine Kinder gegen ihn gesündigt haben, so gab er sie der Übertretung preis. Ja. Aha. Warum sitztest du da so von Gott geschlagen da? Und warum sind deine Kinder an einem Tag gerade umgekommen? weil sie gegen Gott gesündigt haben. Eine andere Antwort ist vollständig unmöglich. So. Nächster Vers 5 schon. Wenn du, es wird empfohlen, wenn du Gott eifrig suchst oder suchen würdest, ne, muss er schon wieder die Verheißung geben. Ne? Ja, dann wird er zu deinen Gunsten aufwachen und Wohlfahrt geben, der Wohnung deiner Gerechtigkeit. Und dein Anfang wird gering erscheinen, aber dein Ende wird sehr groß werden. Also, was benützt Gott? Die Spötter. Ne? Die ungeziemen, frommen Schwätzer. Ne? Um, verstehen wir? Die Entwürfe des Herzens sind Sache des Menschen. Aber schon die Antwort der Zunge kommt von Jehova. Sie konnten nur das aussprechen, weil Gott das ihnen genehmigt hat. Aber wo waren diese Worte entwickelt worden? In den Überlegungen der Herzen der Freunde. Und das ist ganz ihre Sache. Und das konnte Gott sie nehmen dabei. Kapitel 9, Hiob antwortet. Die letzten Worte heißen nämlich, Kapitel 8, Vers 20, siehe, Gott wird den Vollkommenen nicht verwerfen. Aber der Bildad weiß ja nicht, dass der, den er da belehren will, schon längst vollkommen ist.
Hat der Prophet gesprochen?
Wieder, jawohl. Und weiter. Während er, nicht verwerfen, nicht bei der Hand fassen, die Übeltäter, während er deinen Mund mit Lachen füllen wird und deine Lippen mit Jubelschall, werden deine Hasser bekleidet werden mit Scham. Ich reduziere das Wort Hasser ein wenig. Werden deine dich belehren wollenden mit Scham erfüllt werden. Und das Zelt der Gesetzlosen wird nicht mehr sein. Hiob antwortet, wahrlich, ich weiß, dass es also ist. Und wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott, ja, ein Mensch, wie er da ist? Wenn er Gott Lust hat, mit ihm zu rechten, so kann er, der Mensch, ihm Gott auf tausend nicht eins antworten. Vers 5, der Berge versetzt, ehe sie es merken, er, der sie umkehrt in seinem Zorn und so weiter, Hiob. Vers 11, siehe, er, Gott, geht an mir vorüber, und ich sehe ihn nicht, und er zieht vorbei, und ich bemerke es nicht. Also von Gott verlassen. Vers 17, er, der mich zermalmt durch ein Sturmwetter, und meine Wunden mehrt ohne Ursache. Hat er schon wieder recht? Meine Wunden mehrt ohne Ursache. Vers 21. Vollkommen bin ich. Bleibt er fest, durch dick und dünn? Und wir meinten, Kapitel 3, jetzt sei er total umgefallen. Nicht kümmert mich meine Seele, ich verachte mein Leben. Ah, jetzt ist er gleich weit wie. Habe mein ganzes Leben unter den Fluch. Habe das Todesurteil Gottes unterschrieben. Ja. Wer seine Seele retten will, wird sie verlieren. Wer aber aus Jerusalem hinausgeht und sich den Heeren Nebukadnezars unterwirft, seine Seele verliert. Wird sie ins Leben zeugen, heißt an einer Stelle im Lukas-Evangelium. Vers 29, gewaltig. Ah, noch Vers 24, gewaltig. Die Erde ist in die Hand des Gesetzlosen gegeben, das Angesicht ihrer Richter, das sind die Götter, verhüllt er. Und jetzt, Vers 9a, dazu Jesaja 13, Vers 13. Und ich gucke schnell auf die Uhr, ja, geht noch. Trotzdem, dass so eine einfache Bibelstelle ist, Johannes 13, Vers 13, ich kann sie nicht behalten. Aber das Jesaja, was sagst du? Jesaja 13, Vers 13. Darum werde ich die Himmel erzittern machen und die Erde wird aufbeben von ihrer Stelle beim Grimme Jehovas, der Herrscher. Und was? Jesaja 13, Vers 13. Es. Darum werde ich die Himmel erzittern machen und die Erde wird aufbeben, so spricht Gott, von ihrer Stelle beim Grimme Jehovas der Herrscher und am Tage seiner Zornglut. Und gemeint ist, 19, und Babel, die Zierde der Königreiche, der Stolz des Hochmuts der Chaldäer wird gleich sein der Umkehrung Sodoms und Gomorras. Also zu diesem Wort, dass die Erde ist in die Hand des Gesetzlosen gegeben, dass der Satan ist, und das Angesicht ihrer Richter verhüllt er. Und jetzt Vers 29. Das hat ihm der Geist Gottes jetzt geoffenbart. Ich, der von Gott als vollkommen gerecht, Gottesfürchtig, das Böse meiden, bezeugt wird vor Satan, so. Ich muss schuldig sein, damit meinen Freunden und meiner Frau, meinen Knechten und alle, die um mich her und allen, die mir untergeben sind, geholfen werden kann, gerettet werden können, muss ich schuldig sein. Hat er sich darunter gebeugt? Ja. Denn Gott hat ihn ja dann im Sturme angerufen. Das heißt, Gott selber war ja nicht da drin. Ja. Gott selber hat er wieder Engeln überlassen. Vielleicht noch beachtenswert, Kapitel 10, Vers 2. Ich will zu Gott sagen, verdamme mich nicht, bitte. Vater, wenn möglich, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Lass mich wissen, ich möchte darf hinzufügen, lass mich wenigstens wissen, worüber du mit mir rechtest. Gefällt es dir, dass du betrügst, dass du die Arbeit deiner Hände verwirrst und so weiter. Vers 6 und 7. Dass du nach meiner Ungerechtigkeit suchst und nach meiner Sünde forschest, obwohl du weißt, dass ich nicht schuldig bin. Wenn die Freunde, blicken wir schnell auf die Freunde ringsum. Und ein ganz stiller hört dem Hiob und den Dreien zu. Ja, dann kommt der Elihu. Den hören wir morgen noch. Trotz ihrer, bitte, gut gemeinten Belehrung, Ermahnung, Warnung an Hiob, müssen sie ständig wieder hören. Obwohl du weißt, dass ich nicht schuldig bin. Und dass niemand ist, der aus deiner Hand errettet. Und wieder, Kapitel 10, Vers 18. Warum hast du mich doch aus Mutterleibe hervorgehen lassen? 20. Sind meiner Tage nicht wenige? Er lasse ab, wende sich von mir, dass ich ein wenig mich erheitere, ehe ich hingehe in das Land der Finsternis und des Todesschattens. Die von Gott Christus gegenüber vollzogene Verlassenheit war so vollkommen, dass Jesus Christus in diesen Augenblicken ohne Hoffnung war. Das gleiche lesen wir bei Jona, als er im Bauch des Fisches war. Auf welches Wort Jesu ja persönlich bezogen. Gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, also muss des Menschen Sohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Das ist das Hauptquartier Satans im Totenreich. So. Und was betet Jona da im Bauch des Fisches? Also da hat Jesus gebetet da unten. Genau nehmen, Jona. Wo sind wir da? Jona, im Bauch des Fisches. Nur Gott, Vers 5 noch und nächster. Verstoßen bin ich aus deinen Augen, dennoch werde ich wieder hinschauen nach deinem heiligen Tempel. Die Wasser umfingen mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, das Meergras schlang sich um mein Haupt. Ich fuhr hinab zu den Gründen der Berge, der Erde Riegel waren hinter mir. Für welche Zeit? Auf ewig. Dabei war Jona wie lange? Im Bauch des Fisches. 3 Tage und 3 Nächte. Aber was heißt das? Da war Jona jede Hoffnung genommen. Für ihn war es aus, nicht? Ganz klar. Und so bei Jesus noch schrecklicher, die Augenblicke. Oh. So far kommt Kapitel 11. Der ist gleicher Meinung wie die stoischen und epikureischen Philosophen in Athen. Was will dieser Schwätzer sagen? Haben die gesagt. Und der Zoffer, sollte die Menge der Worte nicht beantwortet werden, oder sollte ein Schwätzer Recht behalten? Verstehen wir Gott, dass er dann solche frommes Geschwätz kräftig kritisiert hat? Dann müsste ich an euch handeln nach eurer Torheit. Vers 5 fährt er weiter. Aber möchte doch Gott doch reden und seine Lippen gegen dich öffnen, bitte. Und zwar, und dir kundtun die Geheimnisse seiner Weisheit. Also der musste wieder was sagen. Ja, was Gott dem Hiob schon geschenkt hat und weiter schenken bis zur Vollkommenheit schenkte. Dass sie das Doppelte ist an Bestand. Dann müsstest du erkennen, dass Gott dir von deiner Missetat übersieht. Kannst du die Tiefe Gottes erreichen oder das Wesen des Allmächtigen ergründen? Himmelhoch sind sie, was kannst du tun? Tiefer als der Scheol. Wunderbare Worte, die wir gut tun, zu beachten. Tiefer als der Scheol. Aber warum wird der Dritte da, wie heißt er? Zofar. Von Gott dann auch gerügt. Weil er alle diese weitgehend göttlichen Wahrheiten missbraucht als Keule gegen den Knecht Gottes. Denn er, Vers 11, Gott kennt die falschen Leute. Und er sieht Frevel, ohne dass er Acht hat. Ja, zu wem sagt er denn das? Gott kennt die falschen Leute. Den Hiob. Sonst könnte ihm da nicht das passieren. Genügt. Ist Hiob all diesem Anstürmen von seinen Freunden gegenüber? Ja. Jetzt könnten wir auch das Wort Jesu an das denken. Wenn da anstatt Freunde angetreten werden, solche, die dem Hiob schon längst immer die Meinung sagen wollten oder ihm feindlich gesinnt waren, dann würde auch gelten, dann hätte ich es, ich will mal sagen, besser ertragen, nicht? Als wenn es dann noch von Seiten meiner Freunde kommt, von den Brüdern. Nicht? Aha, ja, gut, hast du gemerkt. Und da ist es sagen, oder jawohl. Und wie ist nun die Haltung des Hiobs? Wunderbar. Kapitel 12. Und Hiob antwortete und sprach: Fürwahr, ihr seid Leute, und mit euch wird die Weisheit aussterben. Ist er im Geiste ungebrochener, im Geiste Gottes? Vers 4: Ich muss einer sein, der seinem Freunde zum Gespött ist, der zu Gott ruft, und er antwortet ihm: Der Gerechte, Vollkommene ist zum Gespött. Dem Unglück gebührt Verachtung und den Gedanken, nach den Gedanken des Sorglosen. Ja. Dem Unglück gebührt Verachtung, aber nicht nach den Gedanken Gottes, sondern nach dessen, der nicht nach Gott fragt, ne? Dem Gott alles gelingen lässt. Die Zelte der Verwüster sind in Ruhe und Sicherheit ist für die, welche Gott reizen. Ist Gott so großzügig? Geht es in dieser Welt den Gottlosen gut und den Frommen schlecht? Ja, bitte. Die Worte Hiobs, alles geziemende Worte für Gott. Er fährt weiter, jetzt kommt ein ganz gewaltiger Gedanke. Vers 7. Spricht Hiob, antwortet Hiob: Aber frage doch das Vieh. Naja, wenn mit dir die Weisheit ausgestorben ist. Und es wird dich lehren, und das Gevögel der Himmel, und es wird dir kundtun. Oder rede zu der Erde, das sind die Erdtiere gemeint, und sie wird es dich lehren. Und die Fische des Meeres werden es dir erzählen. Wer erkennt denn nicht an diesen allen, dass die Hand Jehovas solches gemacht hat, in dessen Hand die Seele alles Lebendigen ist? Und um was geht es da? Um die Frage, wo ist die Weisheit Gottes zu finden? Antwort: Frage das Vieh. Frage die Vögel, frage die Erdtiere, frage die Fische. Ja. Und da haben wir einmal kurz in Zürich das Thema beachtet, die Tiere. Das ist, glaube ich, eine kleine Kassette da.
Zwei.
Ja. Da haben wir das Vieh und die Erdtiere und die Vögel und die Fische gefragt, um Weisheit Gottes. Ganz gewaltig. Ganz gewaltig. Und da kommt es dann. Ein feines Wort kann nur Hiob ausgesprochen haben. Soll nicht das Ohr die Worte so prüfen, wie der Gaumen für sich die Speise kostet, prüft? Also da sind wir ja Feinschmecker, was den Gaumen betrifft. Ne? Ja. Das verstehen wir sofort. Ne? Eine Prise Salz zu viel, ne? Hilda, die Suppe ist versalzen. Ja. Ja. Oder ja, fade. Ne? So soll das Ohr die Worte prüfen. Und da sind wir vorerst total schwerhörig. Ja. Unfähig direkt. Aber wir sind durch den Geist Gottes befähigt, die Worte Gottes so fein zu prüfen, ob es gesalzen ist. Ist das Wort gesalzen? Hm. Hab Salz bei euch. Hm? Eure Rede sei allezeit in Gnade und ebenso fade. Er passt doch zusammen, ne? Was sagt Paulus? Eure Rede sei allezeit in Gnade, aber ja nicht fade, sondern mit Salz gesalzen. So. Nicht versalzen, nicht? Und nicht ungesalzen. Ja. Was haben die Frommen aus ungesäuertem Brot gemacht? Sogar die Rabbiner. Was haben die aus ungesäuertem Brot gemacht? Kein Salz hineingetan. Handelt sich doch gar nicht um Salz, sondern um Sauerteig. Kein Sauerteig. Also da ist dieses Brot, das Gott in bestimmter Weise beschrieben hat, ne? Nicht mit Salz gesalzen, ne? Sondern fade. Das sind Zusammenhänge. Wir haben jetzt gehört, unser Ohr, wie der Gaumen die Speise kostet, hat unser Ohr jetzt dieses Wort geprüft. In allen Varianten. Aber bitte, wenn wir ein Schlückchen Wein auf den Gaumen nehmen, nicht? Also natürlich wir, dann müssten die wir Weinkenner sein, ne? Oder wenigstens ja, solche, die Wein ein wenig kennen. Da wird ganz genau geprüft. Da konnte einer sagen, in dem Fass war noch ein Kork zurückgeblieben. Ne? Stimmt was nicht. Und da ist noch ein Schlüssel, liegt noch ein Schlüssel, ein rostiger Schlüssel drin. Ne? Aha. Und so sollten wir die Worte Gottes prüfen. Unser Ohr, das Gott uns geöffnet hat. Was heißt das praktisch? Also nicht nur auf jedes Wort und jeden Buchstaben achten, sondern was liegt noch in dem Wort drin und was liegt noch zwischen den zwei Worten drin. Gibt es die Möglichkeit, zwischen den Zeilen zu lesen? Ja, das kann man auch wieder auf negative und positive Art. Ne? Positiv gelesen? Beispiel. Höchste Zeit. Also, damit schließen wir gleich heute Morgen. Positiv gelesen? Zwischen den Zeilen lesen im Worte Gottes. Ihr habt das von mir schon gehört. Gabriel orientiert den Daniel unter anderem. Michael, einer der ersten Fürsten. Klare Aussage. Jetzt prüfe ich, wie der Gaumen prüft. Michael, einer der ersten Fürsten. Aha. Dann gibt es ja mehrere erste Fürsten, wenn er einer der ersten ist. Habe ich richtig geprüft mit dem Gaumen des Ohres. Und wenn Michael einer der ersten Fürsten ist und es also mehrere Erste gibt, dann kann es nur mehrere Erste geben, wenn es noch mehr Nicht-Erste Fürsten gibt. Hat jetzt mein Ohr genau die Worte geprüft, aber noch lange nicht ganz.
Noch wenn wir die Erstlinge sind?
Aha, wenn wir Erstlinge sind, was liegt dann schon auch auf der Zunge? bevor es drauf liegt. Dann ist die ganze Masse, von der die Erstlinge genommen sind, heilig. Ne? Kommt.
Halleluja!
Bravo. Amen! Und Hiob antwortete und sprach, fürwahr, ihr seid Leute, und mit euch wird die Weisheit aussterben. Und wenn wir dazu Kapitel 13 von Vers 3 anlesen, immer noch spricht Hiob, doch zu dem Allmächtigen will ich reden, und vor Gott mich zu rechtfertigen begehre ich. Ihr hingegen seid Lügenschmiede, nichtige Ärzte, ihr alle. O, dass ihr doch stille schwieget, das würde euch zur Weisheit greifen. Merken wir, mitten, wir werden es noch hören, der Schmach, der Verachtung, der Verspottung, der Peinigung, diese Klarheit und Standfestigkeit des Geistes. Und nicht nur eine ganz geringe Dosis noch von Humor dabei. Ne? Mit euch wird die Weisheit aussterben.
Da bricht ja die ganze Freundschaft.
Ja, ja. Vers 7, Kapitel 13. Wollt ihr, jetzt kommt, für Gott, nicht? Die Freunde kommen sich vor, sie haben die Rechtssache und die Interessen Gottes zu vertreten, nicht? Gegen diesen Widerspenstigen, Unleidigen. Dann, da haben wir noch beachtet, im 12. Kapitel, frage doch das Vieh. Nehmen wir gerade eine Stichprobe in Kapitel 40, Vers 10. Frage doch das Vieh, Ausgangspunkt. Kapitel 40, Vers 10. Sieh doch den Behemoth, den ich mit dir gemacht habe.
Fortgang auf Kassette 4.